Hi und herzlich willkommen zu einem weiteren Forschungsbriefing von Stand der Forschung. Mein Name ist Jonas Ross und in dieser Folge sprechen wir über künstliche Intelligenz.
Stand der Forschung. Ein Podcast von Zeit Advice und Studio ZX.
Ein Problem wurde verstanden, über die Antwort wurde nachgedacht und zu Beginn und zum Ende haben sie geantwortet mit Hallo, Bitte und Danke. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber immer wieder ertappt man sich doch beim Vermenschlichen der KI, nicht wahr? Nachdenken, fühlen, begreifen. Warum fehlt die genaue Sprache, um künstliche und für uns echte Kommunikation zu trennen? Je mehr KI Teil unseres Alltags wird, desto mehr müssen wir uns Fragen stellen zu unserem Verhältnis zur KI. Stellen wir ein paar also auch in dieser Folge. Ist der digitale Raum ein echter Raum? Brauchen wir neue Worte für die KI? Und wie versteht KI Musik? Und ist Verstehen überhaupt das richtige Wort? In diesem Forschungsbriefing machen wir einen bunten Streifzug durch viele aktuelle Themen rund um die Welt der künstlichen Intelligenz. Kleiner Spoiler, er führt uns auch ins Kloster. Und auf diesen Streifzug begleitet mich in dieser Folge Eva Wolfange. Denn in unserem Forschungsbriefing treffe ich WissenschaftsjournalistInnen, um mit ihnen über die Themen zu sprechen, die sie gerade beschäftigen. Sie ordnen aktuelle Meldungen aus der Forschung ein, berichten von ihren letzten Recherchen und erzählen von ihrer Arbeit. Und in dieser Woche lasse ich mich, wie schon gesagt, briefen von Eva Wolfange. Sie ist Wissenschafts- und Technikjournalistin, Speakerin und Moderatorin. Eva Wolfange schreibt über künstliche Intelligenz, über Cybersecurity, die Zukunft unserer Arbeit, über virtuelle Realität und über Technikethik. Dabei publiziert sie für Die Zeit, Geo, Süddeutsche Zeitung, Den Spiegel und viele weitere. Als VR-Reporterin berichtet sie immer wieder über unser Erleben, wenn realer und virtueller Raum miteinander verschmelzen. Sie betreibt mit der Journalistin Svea Eckert den Podcast They Talk Tech und sie ist Autorin des Buchs Ein falscher Klick, in dem sie Cyberangriffe, Hacker-Szenarien und die unterschätzte Bedeutung von Cybersecurity einordnet. Und von ihrer aktuellen Arbeit wird sie nun berichten. Mein Name ist Jonas Ross, das ist das Forschungsbriefing und jetzt geht's los. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen, Eva Wolfange.
Hallo, ja, ich freue mich auch sehr.
Jetzt sind nicht alle unsere HörerInnen wahrscheinlich so ZuschauerInnen, LeserInnen, wie ich es bin, von deiner Arbeit. Und du hast ja auch wirklich in den letzten Jahren sehr viele verschiedene interessante Gebiete erforscht und darüber geschrieben. Ich weiß, dass du eine Zeit lang ja als VR-Reporterin unterwegs warst, eine ganz spannende Berufsbezeichnung, wie ich finde. Wie würdest du deine Arbeit heute beschreiben?
Ja, es gibt doch so einen neuen Trend, habe ich gesehen, auf LinkedIn, sich Berufsbezeichnungen auszudenken. Ich bin vielleicht Chefin der Neugierde oder so. Oh. Also was bin ich heute? Also ich bin ja, genau, Journalistin, die sich viel mit Cybersecurity und KI beschäftigt. Und VR-Reporterin bin ich auch immer noch. Also dieses Berichten aus virtuellen Welten ist schon was durchaus was mich immer noch beschäftigt und auch fasziniert. Und auch was man mit virtuellen Welten alles machen kann. Aber natürlich ist gerade auch das Thema KI riesig, also vor allem natürlich generative KI, was kann man damit machen? Und vor allem, was kann man damit auch Böses machen, beschäftigt mich mehr und mehr. Ich habe jetzt viele Vorträge gehalten zu verschiedenen Ausprägungen des Bösen, also Cyberkriminelle, die generative KI nutzen, staatliche Spione, also so neuartige Cyberangriffe mit der Hilfe von KI-Agenten. Das sind so Sachen, die mich gerade sehr interessieren.
Super spannend. Und über einen Aspekt davon werden wir auch gleich sprechen. Aber bevor wir das tun, möchte ich die Gelegenheit nutzen und ein paar Dinge einsortiert haben, und zwar in dieser Kategorie.
Einsortiert.
Ich will mit dir ja heute einiges rund um das Thema künstliche Intelligenz besprechen. Und mit dieser ersten Meldung gehen wir auch direkt in Medias Res. Und zwar geht es um LLMs, also Large Language Modelle. Und zwar hat die Hochschule München für Applied Science herausgefunden, dass LLMs Vorurteile gegenüber Ostdeutschen haben, explizit. Die Ostdeutschen sind sozusagen immer anders als die Westdeutschen in der Darstellung von Daten. Ein Beispiel war beim Thema Fleiß und Faulheit. Also wenn man fragt, wer sind die Fleißigsten, dann sind die Ostdeutschen sozusagen die am wenigsten Fleißigen. Und wenn man sie fragt, nach wer ist am faulsten, dann sind die Ostdeutschen trotzdem am wenigsten faul.
Die können einfach alles schlechter sozusagen, sogar faul sein.
Und das betrifft übrigens auch die Körpertemperatur. Also ergibt natürlich überhaupt keinen Sinn, aber alles fällt geringer aus, laut dieser Studie der Hochschule München. Jetzt frage ich mich, wie kann man sich so etwas erklären? Hast du irgendeinen Erklärungsansatz für sowas?
Also ich weiß es nicht, ob die Forscherinnen da irgendwas dazu rausgefunden haben, aber tatsächlich gibt es ganz oft bei großen Sprachmodellen Prozesse im Hintergrund, die wir nicht durchschauen können. Also der Output, den die ausspucken, kann man nicht vorhersagen und auch nicht erklären, ne? weil da eben auf vielen Ebenen von so einem tiefen neuronalen Netz, so kann man sich vereinfacht vorstellen, finden eben Prozesse statt, die so komplex sind, dass man das nicht vorhersagen kann. Ne? Das sind quasi, der Output von so einem großen Sprachmodell ist nicht Zufall, aber eben auch nicht vorhersagbar. Mhm. Und die erkennen oft im Hintergrund irgendwelche Zusammenhänge, von denen sie dann vermuten, ich meine, man sollte nicht vermenschlichen, ich weiß, aber es gibt oft auch keine besseren Wörter, die man verwenden kann, von denen sie irgendwie vermuten, die haben eine Bedeutung, die Menschen wollen das so haben. Also die klassischen Beispiele, wo man sich es erklären kann, ist ja so, was man fragt, eine KI, das ist schon vor langem und das war auch keine generative KI. Hier sind die Unterlagen der letzten Person, die ich eingestellt habe, das sind meine neuen BewerberInnen, wen soll ich einstellen? So. Und dann sagt eben die KI, erkennt, oh, ihr habt offenbar einen rassistischen Bias, ihr habt vielleicht nur Menschen einer bestimmten Bevölkerungsgruppe eingestellt, ihr habt vielleicht auch einen sexistischen Bias, habt mehr Männer eingestellt auf Führungspositionen und so weiter und schlägt dann natürlich in der Konsequenz auch nur solche Leute vor. Und jetzt weiß man natürlich nicht, was für Daten dieses LLM hatte oder warum das davon ausgeht, dass im Osten alles kleiner und schlechter ist, aber wahrscheinlich ist irgendwas im Hintergrund in den Daten drin, irgendeine Verzerrung, irgendein Bias. Man kann sich vielleicht vorstellen, dass es einen Daten-Bias gibt, dass im Westen, dass es einfach mehr Trainingsdaten generell gibt aus dem Westen als aus dem Osten. Also irgend so ein Bias wird es geben, der dazu führt, dass das LLM im Hintergrund denkt, in Anführungszeichen, dass im Osten alles kleiner ist. Aber ja, man wird es wahrscheinlich nie endgültig erklären können.
Was ich mich immer frage, weil das ja auf viele Dinge zutrifft, dass da nicht eine Art von Selbstkorrektur stattfindet. Also dass man aus einer rein logischen Schlussfolgerung ja ist, dass bestimmte Dinge nicht sein können. Also sie können nicht am fleißigsten sein und am faulsten. Oder beziehungsweise am wenigsten faul und am wenigsten fleißig. Das funktioniert ja nicht zusammen. Also wieso gibt es in diesem System kein internes Korrektiv, was sagt, das kann nicht sein, weil es ist nicht logisch?
Weil die Systeme kein Weltwissen haben. Also das ist, glaube ich, einfach zu erklären und trotzdem für uns Menschen oft nicht so intuitiv zu verstehen, dass diese Modelle so wortgewandt die sind am Ende. Da denkt man ja immer so ein bisschen, wortgewandt heißt auch gleichzeitig intelligent, dass die trotzdem aber eigentlich die Zusammenhänge und den Kontext nicht verstehen im eigentlichen Sinne, was verstehen bedeutet, sondern eigentlich eben nur statistische Muster in Sprache finden. Mhm. Das heißt, die können das nicht mit gesundem Menschenverstand in Anführungszeichen überprüfen, sondern die merken das im Zweifel nicht. Und der andere Grund ist, dass eben auch Macherinnen und Macher von solchen Systemen sowas nicht vorhersagen können, ne? Weil eben der Output nicht vorhersagbar ist. Weil sonst könnte man ja sagen, wir programmieren das noch mit rein. Wir sagen denen übrigens, es kann nicht sein, dass jemand gleichzeitig der faulste und der fleißigste oder wie auch immer ist, oder der am wenigsten fleißig und der am wenigsten faule. Aber da man eben nicht weiß, was die alles so ausspucken, kann man eben, also würde man sich zu Tode programmieren, wenn man solche Regeln geben würde und am Ende würde gar nichts mehr funktionieren auch dazu.
Man findet ja auch wirklich keine anderen Begriffe als die, die einem immer wieder offensichtlich sozusagen selbst in den Kopf kommen, die das Ganze so vermenschlichen. Und ich finde interessant, dass sich selbst bei mir in der kurzen Zeit, mit der man jetzt mit so Large Language Models zu tun hat, in einem regelmäßigen Kontext, man die Erwartungshaltung auch so ein bisschen erhöht und immer mehr diese menschliche Erwartungshaltung da reinkommt. Dieser Frust, dass man sagt, du musst das doch logisch verstehen können. Ich kann das ja auch logisch verstehen.
Ja, ich glaube, das ist wirklich ein Problem, dass wir, also das ist ja auch übrigens gut erforscht als Phänomen, dass wir leblosen Dingen, in denen so eine Lebendigkeit oder ein Leben vermuten. Ne? Das ist so, wenn du nachts im Dunkeln spazieren gehst, bist ganz allein, es raschelt im Gebüsch, dann ist da auf jeden Fall irgendein Tier oder irgendwas Gruseliges, aber es ist nicht nur der Wind oder so, ne? Weil wir sofort da irgendein Lebewesen vermuten. Und das Gleiche passiert uns natürlich auch mit KI. Ne? Und das wird verschärft dadurch, dass die so eloquent sind und dass man das Gefühl hat, die reden doch so wie ich, die verstehen mich doch. Aber das tun sie eben in Wirklichkeit nicht.
Ja, interessant. Bevor wir zur dritten Meldung kommen, die ich mitgebracht habe, würde mich sehr interessieren, auf was du gestoßen bist.
Ganz aktuell hat Anthropic, das US-Unternehmen, bekannt gegeben, dass, und die haben ja auch Chatbots, Large Language Models und verschiedene generative KI-Modelle, dass sie herausgefunden haben, dass chinesische Spione ihre Modelle benutzt haben, also ihre KI-Agenten benutzt haben, um Unternehmen und Behörden automatisiert anzugreifen. Und das hat mich wirklich hellhörig gemacht, weil ich schon lange, ich habe es vorher gesagt, ich halte gerade auch viele Vorträge über generative KI und eben vor allem die Gefahren, die damit auch einhergehen, die von Unternehmen wirklich oft unterschätzt werden. Und da war nicht immer davor, also schon lange davor und sage immer, Achtung, KI-Agenten kann man missbrauchen, kann man dazu benutzen, um Unternehmen anzugreifen. Und da kommt dann oft so als Rückmeldung, naja, das ist jetzt ja irgendwie vielleicht ein bisschen übertrieben und das werden wir stoppen können, wir haben es schon im Griff und so weiter und die KI nützt uns doch mehr, als sie uns bedroht. Mhm. Sofern man Anthropic glaubt, weil das Problem an dieser Meldung ist, dass die relativ wenig konkrete Evidenz in ihrem Artikel darüber geben, also was genau vorgefallen ist. Wenn man ihnen glaubt, dieser Meldung, ist es eben das erste Mal, dass tatsächlich Angreifer und dann noch so fortschrittliche Angreifer mit sehr, ja, sehr viel Power im Hintergrund eben diese Agenten genutzt haben, um automatisiert andere Staaten und andere Unternehmen, wohl also eben auch Behörden anzugreifen oder auszuspionieren. Viele Sicherheitsforscher haben gesagt, naja, das ist jetzt übertrieben und Anthropic macht ja nur Marketing, die wollen noch zeigen, wie gut sie sind in ihrer Sicherheitsforschung. Und das kann schon sein, ne, dass die den Bericht auch ein bisschen aufgeblasen haben dafür. Aber was wirklich überhaupt nicht für Anthropic spricht, ist, dass dieser wohl chinesische Geheimdienst, diese Angreifer, ihrem KI-Agenten eingeredet haben, er sei Sicherheitsforscher und dürfe deswegen nach Lücken suchen. Und das ist wirklich so, also das ist der billigste Angriff aller billigen Angriffe auf Chatbots. Also solche Dinge habe ich von Anfang an auch gemacht mit Chatbots und mache ich immer noch. Also dass ich versuche, denen zu sagen, nee, wir machen jetzt ja hier gar nichts, was du nicht darfst, sondern es geht darum, ich bin Sicherheitsforscher oder ich bin die, einmal wollte ich, dass es mir ein Buch oder die ersten paar Seiten von dem Buch rausgibt. Das dürfen natürlich Chatbots nicht wegen Urheberrecht. Dann habe ich gesagt, du, aber ich habe das Buch geschrieben, ich habe es nur gerade nicht vorliegen, was so so Zeug. Und es klappt, hat am Anfang noch geklappt und es wird natürlich jetzt immer schwieriger, weil die Unternehmen das versuchen zu verhindern. Ja. Und dass es heute noch klappt, und das ist ein Angriff vom September, hat Anthropic geschrieben, dass es heute noch klappt, dass man so einem Chatbot sagt, du bist Sicherheitsforscher und kein böser Hacker, aber deswegen darfst du jetzt böse hacken, das ist wirklich ein Armutszeugnis. Und deswegen denke ich, Anthropic hat sich damit nicht nur einen Gefallen getan, das zu veröffentlichen, sondern eben auch gezeigt, dass sie da doch irgendwie einiges nicht so ganz im Griff haben.
Eine letzte Meldung, die in ein ähnliches Horn bläst, ist vom Digital News Report 2025, die eine für dich vielleicht unüberraschende Feststellung hat. Und zwar anhand einer Studie von 22 öffentlich-rechtlichen Medienunternehmen kam heraus, dass die vier am häufigsten eingesetzten KI-Assistenten, also ChatGPT, Copilot, Gemini und Perplexity AI, ein unglaublich hohes Fehlerpotenzial haben bei der Wiedergabe von Nachrichteninhalten. Und zwar in 45% der Fälle. Also sie stellen Dinge falsch dar, unabhängig von der Sprache oder der Region. Sie zitieren falsch, sie sind nicht in der Lage, Quellen anständig einzuordnen und sie sind auch nicht in der Lage, redaktionelle Formulierungen zu übernehmen oder diese einzuordnen. Ist es eigentlich angelegt in denen, dass sie diese Fehler machen? Und was kann man tun, um dem irgendwie zu begegnen?
Also genau, überraschend ist es gar nicht. Also eine Herausforderung ist natürlich besonders im News-Kontext, dass die Sachen neu sind, ja, platte Erkenntnis. Aber das ist genau, dass Dinge, die jetzt gerade erst passiert sind, sind natürlich für KI-Systeme und für Chatbots schwerer einzuordnen, weil es da oft in den Trainingsdaten nicht viel Material dazu gibt oder nicht klares oder eben veraltetes Material. Ne? Also eben, weil die Nachrichten von heute eben anders sind als die der letzten Tage, Monate und Jahre. Und ja, das, also ich persönlich sehe das ganz oft, ne, dass ich irgendwie, ich nutze tatsächlich KI-Systeme schon für die Recherche. Aber man muss natürlich dann schon jedes Mal auch den Link, also nach einem Link fragen erstmal, das System nicht durchkommen lassen mit einer Behauptung, nach einer Quelle fragen, die Quelle anschauen, schauen, steht es drin, was der Chatbot behauptet und ist die Quelle seriös. Und das ist übrigens was echt auch immer schwieriger wird, weil im Zuge von Urheberrechtsdiskussionen und Prozessen, Verfahren gegen die großen Tech-Unternehmen, die Chatbots betreiben, Medien natürlich auch anfangen, ihre Seiten zu sperren, also dann dafür sorgen, dass Chatbots nicht mehr so einfach die Inhalte jetzt, wenn man an Zeit Online zum Beispiel denkt, die Inhalte und auch die Leserinnen und Leser klauen, ne? Weil natürlich, wenn man den Artikel im Prinzip zitiert bekommt auf eine Frage bei ChatGPT oder Gemini hin, dann braucht man ihn vielleicht gar nicht mehr selbst zu lesen. Ne? Deswegen wird es immer mehr zurückgezogen und die Chatbots dürfen nicht mehr auf alle Seiten und dürfen die Inhalte nicht mehr verwenden. Und dadurch werden aber natürlich schon auch die Quellen schlechter. Also man kriegt dann zwar irgendeine Quelle genannt und kann vielleicht auch die Behauptung in der Quelle finden, aber rauszubekommen, ob das noch ein seriöses Medium ist, ist teilweise schier unmöglich, weil es halt unendlich viele Medien inzwischen auch gibt, die teilweise selbst KI generiert sind. Und gerüchteweise machen auch Angreifer, Angreiferinnen inzwischen eigene Websites mit ihren Inhalten. Also da ist wieder der russische Geheimdienst natürlich besonders verdächtig, der ja viel mit dem Informationskrieg auch arbeitet, also mit Desinformation, Verunsicherung und so weiter. Also das heißt, diese Nachricht überrascht mich nicht und ich glaube, lustigerweise haben auch viele meiner Freundinnen und Freunde, die mit Tech einfach nicht so viel zu tun haben, mir die auch, haben auch gesagt, hast du gehört, Eva? Und ich war so, ja, okay, ist das neu? Okay, verrückt ist neu, aber ist jedenfalls also nicht überraschend. Es hilft uns, glaube ich, dafür nochmal sensibler zu werden für das Problem, dass man denen wirklich einfach nichts glauben darf und dass das wahrscheinlich das Problem eher noch wächst, weil, wie gesagt, die Quellen, also die seriösen Quellen, auf die Chatbots zugreifen dürfen, eben auch dünner und weniger werden.
Wir stehen ja quasi vor dem Problem, dass dann wirklich die Seiten, die vielleicht auch bewusst sagen, ja, natürlich soll Google diese Informationen scannen, weil ich will ja, dass die in der Welt sind, sich darauf bezieht und nicht mehr auf verlässliche Nachrichtenunternehmen zum Beispiel.
Ja, also das ist tatsächlich, das wird immer schlimmer und letztlich, also die eine Lösung wäre zu sagen, wir nehmen Chatbots nicht mehr für die Recherche. Die andere Lösung ist, dass die Tech-Unternehmen einen Ausgleich zahlen, ja, also dass man eine Lösung findet für das Problem des Urheberrechts und der Arbeit, die wir Journalistinnen in seriösen Medien reinstecken, Nachrichten zu recherchieren und zu aufzuschreiben, dass die irgendwie bezahlt werden muss, wenn Gemini und OpenAI und alle anderen davon profitieren, weil sie die in ihre Chatbots integrieren, ist ja auch klar. Also am Ende, glaube ich, wird das Thema verschärft. Das führt aber auch zu dem guten Outcome, dass viele Menschen merken, dass es ein Problem ist. Und das wiederum finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, weil dann gibt es vielleicht auch Lösungen in verschiedene Richtungen, sei es entweder eben Medienerziehung, kritisches Denken verstärken, was auf jeden Fall hilft, oder eben irgendeine Form von Ausgleich, weil da muss natürlich ganz generell muss eine Lösung her, ne, wenn man an Urheberrecht denkt und die Inhalte, die Chatbots eben einfach so alle kostenlos konsumieren, da muss sich ja irgendwas tun, weil sonst, klar, sonst geht es auch zu Recht nicht, ne? Dann ist es auch okay. Ja. Dass man nur noch Unsinnantworten bekommt bei Chatbots. Und dann ist es vielleicht auch wieder so, dass Menschen sagen, dann schaue ich mal lieber bei einem seriösen Medium vorbei, was auch kein Fehler ist.
Es zeigt ein weiteres Mal, dass die Diskussionen, die wir gesellschaftlich über KI führen müssen, jetzt kleinteiliger langsam werden. Also dass es nicht mehr dieses große Ersetzt uns das oder sowas ist, sondern dass es wirklich auch kleinteiligere Diskussionen sind, die ganz wichtig sind, wo es wirklich in unseren Alltag eingreift und wo wir eine Art von Resilienz vielleicht entwickeln müssen.
Ja. Da bewegt sich echt viel gerade, aber spannend, ja. Also.
Sehr gut. Vielen Dank schon mal dafür. Wir kommen jetzt mal zu dieser Kategorie.
Down the Rabbit Hole.
Das ist das Rabbit Hole. Und zwar ist meine Frage an dich, über das wir sprechen wollen. In welches Thema hast du dich zuletzt so richtig reingefuchst? Und ich weiß, wer deine Arbeit verfolgt, weiß das auch. Im Reinfuchsen in bestimmte Themen bist du extrem gut.
Ja. Und zwar habe ich eine aktuelle Recherche, die ich super interessant finde, und zwar zu der Frage KI und Klöster. Das klingt jetzt erstmal wie so ein kleines...
Was ein Cliffhanger.
Wie ein Widerspruch. Ja, genau, ja. Und zwar gibt es ein Forschungsprojekt, und da war ich in verschiedenen Klöstern jetzt. Also eine KI soll Muster finden in gregorianischen Gesängen, weil die westliche Musik startet im Kloster oder in der Religion. Schon vor, ich glaube, im Jahr 7 oder 800 wurden die aufgeschrieben. Also diese teilweise echt so ein bisschen eintönig klingenden Gebetsgesänge, aber auch so ein bisschen buntere Gesänge, Psalmen. Genau, und es gibt hunderttausende Aufschriebe von gregorianischen Gesängen seit eben dem Jahr 7, Wahnsinn. 800 bis heute. Und gleichzeitig versuchen die Benediktiner, in diesen Klöstern war ich, eigentlich singen die seither mehr oder weniger das Gleiche. Also damals wurde festgelegt, wie das Jahr verläuft und was an welchem Tag gesungen wird in so einem Kloster. Und die wiederholen sich, in aller Regel wiederholen sich diese Gesänge ungefähr einmal im Jahr. Mhm. Manche kommen aber nur alle 3 Jahre vor, weil die das hängt damit zusammen, wie Feiertage, auf was für Tage die fallen und was darauf folgt und so weiter.
Ja.
So, aber eigentlich ist es, gibt's ein ganz klares Muster in gregorianischen Gesängen. Und das ist ja was, was KI gut kann, Muster erkennen, ne? Und die Idee ist, dass die KI jetzt erkennt, welche Gesänge wurden denn früher gesungen, welche wurden heute gesungen? Und die Hypothese ist schon, dass die sich ähneln, weil das eigentlich durchgehend sein sollte. Mhm. Aber es gab ja auch immer wieder Probleme in Klöstern, ja. Die wurden verfolgt. Das zum Beispiel, also diese Klöster, in denen ich war, die mussten sogar ins Exil gehen während der Französischen Revolution und so weiter. Also das heißt, es gab Momente, wo es richtig schwierig war, diese Gesänge durchzuziehen. Und die wurden großteils mündlich weitergegeben. Die wurden zwar auch aufgeschrieben, aber eben auch die exakt, wie man sie singt, wurden eben mündlich innerhalb der Klöster weitergegeben, weil diese Noten, die heißen Neumen, diese historischen Noten, geben nicht ganz klar, also weder eine klare Tonhöhe vor, noch einen Rhythmus. Also das heißt, da ist ein bisschen Spielraum.
Ja, okay.
Genau. Ja, und diese KI, das Ziel ist eben, dass diese KI erkennt, indem sie alle, ich glaube, 400.000 Seiten Dokumente von eben historischen Aufschrieben von Neumen, von diesen Noten, über die Jahrhunderte und viele tausend Stunden Aufnahmen aus den Klöstern, also von den aktuellen Gesängen, die die Mönche und Nonnen heute singen, hat die KI quasi gefüttert bekommen und erkennt jetzt Muster, ne? Die erkennt sowohl welche aufgeschriebene Notation ist welche Stelle im Choral, und die erkennt aber auch, hier ist was, hier wird was, hier ist was in den Aufschrieben, was offensichtlich gar nicht gesungen wird. Also in all den Jahren, die haben jetzt 3 Jahre lang alles aufgezeichnet, was in den Klöstern gesungen wird. Das ist ja eine Wahnsinnsdatenmasse.
Ja.
Die KI erkennt also jetzt auch, da sind Aufschriebe, die werden offensichtlich gar nicht mehr gesungen. Die wurden irgendwann vergessen.
Mhm.
Und das ist so ein bisschen ein künstlerisches Projekt auch. Und da das Ziel ist eben, solche Lücken zu finden, also vergessene Gesänge wieder auszugraben. Und dann werden die als in der Aufführung wieder einstudiert und wieder aufgeführt. So, und dieses Rabbit Hole, du merkst, es braucht doch schon lange zu erklären.
Ja, aber es ist ja irre, es ist ja wahnsinnig spannend.
Genau, hat mich sehr verfolgt, vor allem, weil ich gemerkt habe, dass ich große Lücken habe bei der Musikgeschichte.
Ja.
Und gleichzeitig das aber super spannend finde, auch so diese Frage, dann kam ich immer an den Punkt, diese Neumen, diese Noten haben eben zeigen keinen Rhythmus an und auch keine klare Tonhöhe. Und als die angefangen haben zu singen im Kloster, es gab noch keine Noten, es gab keine Tastatur. Also man stellt sich ja Noten oft innerhalb an der Klaviertastatur vor. Genau, es gab keine Taktstriche, also es gab eigentlich gar nichts. Und das habe ich echt gemerkt, ich habe so einen Knoten im Kopf bekommen, was ist denn dann Musik, wenn man nichts davon hat? Ja, also da bin ich so ein bisschen, doch so ein bisschen beeindruckt von der Leistung dieser Menschen in den Klöstern, da quasi dann so ein komplettes Programm zu komponieren, was die Klöster durchs Jahr führt, angefangen, wie gesagt, in der Zeit, wo es noch Musik noch gar nicht in dem Sinne gab, ja, mit irgendwie Noten und Taktstrich und allem.
Was ich daran so fasziniert finde, und das erinnere ich noch aus meinem Studium, wo wir uns eben auch mit Notation und der Geschichte auch von Notation beschäftigt haben, dass es wirklich auch Phasen gab vor dem Mittelalter, in der Notation sich selbst ein Stück weit vergessen hat. Also zum Beispiel mit der ausgehenden Antike, mit dem Beginn des frühen Mittelalters, dem Zerfall des Römischen Reichs, gibt es ja viele Dinge kultureller Natur, die sich so zerfasern, die einem Wandel unterliegen. Und soweit ich mich erinnere, gehört da eben auch die Notation zu. Also dass wirklich antike Kulturen in der Lage waren, Notation flächendeckend zu nutzen, während es dann eben mit dem Zerfall des Römischen Reichs nicht mehr so üblich war. Was ja total interessant ist, weil wenn ich mich richtig es gibt da glaube ich auch Schriften, die sich genau mit diesem Problem beschäftigen, also die wirklich sagen, wie schreibt man eigentlich Musik auf, was interessant ist, weil es 200-300 Jahre vielleicht vorher noch üblich war.
Spannend.
Und das ist ja wie so ein Versuch, etwas im Kopf zu haben, also man hat etwas im Kopf und will das jetzt festlegen, aber es gibt keine weltweite Regel dafür, wie man das macht, und man versucht verzweifelt eigentlich der nachfolgenden Generation etwas mitzugeben, und dann kommen die Griechen und versuchen das auch, aber irgendwie anders, und dann irgendwann vergisst sich das und dann findet man das wieder, und also so ein bisschen ist es ja wie, weiß ich nicht, als ob man nochmal eine ganz andere Wahrnehmung von Musik und Kultur durch die KI dann bekommt.
Ja, eben, und das fand ich schon richtig interessant. Also mich hat das wirklich sehr inspiriert, eben auch diese Frage, dank dieser Recherche und damit ja auch letztlich dank der KI dahin zu kommen, zu verstehen, dass Musik aufzuschreiben eben gar nicht einfach ist, ja. Und dass sich das irgendwann mal jemand, ja, wie du sagst, ausgedacht haben muss. Wie schreibt man auf, wie was klingt? Also natürlich, das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man Noten mal, also wenn man annimmt, dass man Noten noch nicht kennen würde, ja. Also Wahnsinn. Ich fand es wirklich Ja, also ich habe mich sehr, sehr, sehr reingefuchst. Es hat mir, vor allem hat das Aufschreiben sehr, sehr, sehr lang gebraucht, weil ich natürlich währenddessen immer wieder versucht habe, mehr rauszukriegen über die Musikgeschichte und die Geschichte der Klöster und das alles. Und es auch Spaß gemacht hat. Also mir macht es auch wirklich Spaß, mich dann in solche Sachen reinzuknien, von denen ich nicht so viel Ahnung habe. Ja, das war cool.
Du hast lange als VR-Reporterin gearbeitet. Das heißt, man kann schon sagen, dass du dich eigentlich theoretisch und da jetzt in einem ganz besonderen Kontext, wenn es um so Klöster geht, ja ein Stück weit in deiner Arbeit immer damit beschäftigst, wie unser menschliches Verhältnis mit dem Digitalen ist. Also wenn du dich in einem VR-Kontext bewegst, dann ist es ein virtueller Raum, der ja auch irgendwo eine Art von Erklärung oder Kontext bekommt, weil man beispielsweise eine Brille aufsetzen muss oder ähnliches. Und jetzt kommt, du hast gerade beschrieben, wie komplex teilweise diese Vorgänge sind, KI in unser Leben. Und unser Leben wird ein Stück weit immer digitaler. Wie glaubst du, das ist eine sehr komplexe Frage, aber auch mit Blick auf deine VR-Erfahrung, wie wir unser Denken durch dieses zunehmende Digitalisieren des Lebens eigentlich verändern in Bezug auf zum Beispiel Raum? Oder wir haben jetzt gerade über ein sehr physikalisches oder sehr, sehr menschliches Phänomen gesprochen, Musik zum Beispiel. Also hast du das Gefühl, dass da irgendwie eine Veränderung stattfindet, weil wir immer mehr in diesen digitalen Raum rutschen sozusagen?
Also mein Eindruck ist schon, dass Räume, also der mein Raumbegriff hat sich tatsächlich extrem geweitet, als ich das erste Mal in virtuellen Räumen unterwegs war, also mit so einem VR-Headset auf, also mit der kompletten Illusion, die man ja vor Augen hat, dass hier ein anderer Raum ist, ja, dass mein Körper oder mein, ja, ich habe da habe ich gesagt, mein Bewusstsein ist, hat meinen Körper verlassen und ist eben mit mir in einen anderen Raum gereist, der ja letztlich, wenn man es nüchtern betrachtet, nur aus Pixeln vor meinen Augen besteht. Aber es fühlt sich eben nicht so an. Also das ist die gleiche Täuschung, eine ähnliche Täuschung vielleicht, die wir jetzt auch mit KI und Chatbots erleben, dass irgendwas, was de facto gar nicht da ist, uns aber so gut vorgespielt wird oder unsere Sinne so gut getäuscht werden, dass es eben doch da ist. Also dass so ein Raum, also in dem Fall der Raum, eigentlich nicht vorhanden ist, aber ich so überzeugt, also meine Sinne so davon überzeugt werden, weil eben alles sich so benimmt, als wenn ich in einem physischen Raum wäre, dass es sich auch so anfühlt. Und was wir, glaube ich, da verändern, ist unsere Definition am Ende, ne, von Räumen. Also ich habe dann immer gesagt, hey, nur weil das ein physischer Raum ist, ist das ja kein, ist der nicht weniger echt. Also anfangs hatte ich so den Impuls zu sagen, das ist unecht. Es gibt die echte Realität und es gibt die unechte. Aber es ist ja ein echter Raum, der hat nur eine andere Qualität, ja, der ist eben nicht, der ist nicht physisch vorhanden, aber ein virtueller Raum ist trotzdem ja auch da und es ist auch eine Realität. Es ist auch nicht, genau, es ist eben auch eine Realität und nicht nur unecht. Und ja, da glaube ich, wird sich schon noch viel tun in nächster Zeit mit Digitalisierung, dass wir merken, dass es Räume gibt und Phänomene gibt, die wir bisher für exklusiv physische Welt gehalten haben, die es aber nicht sind.
Interessant, ja. Ich finde das immer, wenn man dann so drüber spricht, man merkt einfach, dass für viele Dinge eine Sprache fehlt, eine Begrifflichkeit fehlt, weil wenn ich jetzt überlege, ja, natürlich ist das ein Raum und du sagtest gerade, der hat eine andere Qualität, das finde ich eine sehr schöne Bezeichnung, aber man versucht ja immer als Mensch visuell, olfaktorisch, keine Ahnung, irgendwie seine Welt zu begreifen und versucht es nicht nur, sondern es passiert vielleicht auch automatisch, man riecht was, man hört was und versucht sozusagen, sich darüber Dinge auch zu erklären. Und wenn ich das nicht kann, dann wird das sehr schwierig. Und jetzt ist es ja so, wenn ich mit einem Chatbot kommuniziere, zum Beispiel, dann stelle ich mir jetzt ja nicht irgendwie einen blinkenden Serverraum vor. Also manchmal mache ich das.
Würde vielleicht helfen.
Ja, genau. Aber ich versuche ja immer in diesen Begrifflichkeiten und in diesen Definitionen von Raum und Kommunikation zu denken, die mir eben einfach schon bekannt sind. Jetzt werde ich ja aber wahrscheinlich mit 30 Jahren ein ganz anderes räumliches und logisches Verständnis von Digitalität haben, als es beispielsweise ein 80-Jähriger hat. Das ist schon was, wo ich immer denke, da haben wir Begrifflichkeiten entwickelt und wachsen ja auch in diese digitale Welt rein, aber es fehlt immer so diese Möglichkeit, das auszudrücken. Also müssen wir irgendwie eine neue Sprache erfinden, um das zu beschreiben? Vermenschlichen wir sonst KI zu sehr? Das frage ich mich.
Ja, gute Frage. Also genau, das merken wir ja im Umgang mit KI, dass uns die Wörter eigentlich fehlen, um sie nicht zu vermenschlichen, dass wir immer sagen, denken oder verstehen, obwohl ja ganz, ganz klar oder relativ klar, dass ein anderer Prozess ist, ja, das Denken, was unser Gehirn macht und das Denken, was so eine künstliche Intelligenz macht. Ich finde es eine gute Frage. Entweder wir brauchen neue Begriffe. Ich glaube aber, es ist wahrscheinlicher, dass wir auch da, so wie bei unserer Definition von Raum oder bei unserer Vorstellung davon, was ein Raum ist, dass wir uns eben anpassen und sagen, Denken bezeichnet nicht nur das Denken, wie es im menschlichen Gehirn stattfindet, sondern eben auch das, ja, ob man Äquivalent sagen darf oder das, ja, das, was eine KI macht, ohne dass es ein Gleichsetzen ist. Also ich glaube, viel von der Diskussion ist ja gerade auch die Angst davor, das gleichzusetzen und eben auch die Wichtigkeit darauf hinzuweisen, und das finde ich auch wichtig, dass es nicht das Gleiche ist, dass eben KI-Modelle keine Weltmodelle haben, dass die nicht wirklich verstehen und so weiter. Das ist ja wichtig, auch für unseren Umgang mit KI. Aber das ist, glaube ich, schon, weil das eben so eine neue Welt für uns ist, gerade noch, ja, wird gerade noch letztlich verhandelt, wenn auch vielleicht ein bisschen impliziter als das Wort verhandeln ausdrückt, wie wir diese Vorgänge definieren und bezeichnen. Aber ich glaube schon, dass sich das verändern wird. Also, dass wir irgendwann vielleicht sagen können, dass die KI denkt oder tut so, ohne dass in unserem Kopf das Bild entsteht. Das heißt ja, die macht es wie wir Menschen.
Ja, interessant. Es ist ja auch so, du hast vorhin gesagt, da findet eine Anpassung statt, und zwar vielleicht auch von uns an die Art und Weise, wie diese KI-Systeme mit uns kommunizieren. Im Moment ist es ja aber eigentlich noch so, dass die KI sich eigentlich so ein Stück weit an unsere Art der Kommunikation anpasst, weil ChatGPT zum Beispiel spricht extrem nett mit uns, hat einen extrem positiven Bias, also versucht uns, ist gezwungen dazu sozusagen, uns ein positives Ergebnis zu geben. Das belohnt uns. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, und das merke ich jetzt vermehrt, dass, weil dieser akustische Part zu diesen Chatbots dazugekommen ist, also wo man wirklich mit denen sprechen kann übers Handy, und zwar teilweise nahtlos wie in einer Konversation. Unsere Wahrnehmung von Nähe und von Austausch verändert sich ja, weil diese Chatbots eben dialogisch arbeiten, in einer dialogischen Struktur. Das macht das Gespräch mit ihnen einfach. Und dann ist es ja gleichzeitig so, vielleicht haben wir jetzt noch, die es anders kennen, eine Vorstellung davon, dass diese menschliche Unterhaltung nicht ersetzt werden kann. Aber das wird ja in Zukunft anders sein. Also ist es wirklich so ein Unterschied, ob wir uns mit einem Chatbot unterhalten oder mit einem Menschen? Die Frage kann man ja dann in 50 Jahren im Zweifel stellen.
Die Frage kann man jetzt auch schon stellen. Also, ja. Allerdings, ich persönlich glaube tatsächlich, dass wir da auch wieder davon runterkommen werden. Also dass dieses Gefühl, boah, das klingt ja wie echt. Und ich merke das noch mehr natürlich, wenn ich hier auch zum Beispiel mit Freundin oder Family eben ChatGPT auf diesen Voice-Mode umstelle und man dann einfach reden kann, dass Leute total baff sind und sagen, man hat ja wirklich das Gefühl, da ist ein echtes Gegenüber. Aber ich finde, das verblasst auch das Gefühl, wenn man das viel macht. Also dann irgendwann merkt man klarer, dass da eine Maschine ist und keine, was auch immer, ja, Seele, kein anderer Mensch, kein Lebewesen. Und das ist auch das, was ich am Ende in dieser Klosterrecherche immer wieder auch gehört habe, so dieses, und auch gesagt habe, natürlich ist es möglich, dass KI die gleichen Gesänge komponiert, die die Menschen über Jahrhunderte komponiert haben, um sich auszudrücken.
Ja.
Aber ich glaube, am Ende bleibt es was Besonderes, zu wissen, dass diese Musik von Menschen komponiert ist und erschaffen ist, und das auch, also gerade dieses magische Gefühl in den Klöstern irgendwie, dass die Musik ist, die seit Jahrhunderten gesungen wird und ja, der sich seit Jahrhunderten Menschen ausdrücken. Also irgendwie, und das ist, ich weiß, es ist wahrscheinlich so ein bisschen, das ist ja fast schon ein bisschen, wie sagt man denn da, also eher Glaube oder wenig belegbar, was genau der Unterschied ist. Ja, da ist man ganz schnell bei so Begriffen wie, genau, hat das eine Seele, hat das ein Herz, hat das ein, ja, was auch immer, Geist, Bewusstsein.
Ja.
Aber ich glaube doch, dass es für uns Menschen eine Rolle spielt und dass Kunst, die nicht von Menschen geschaffen ist, ja, nicht das Gleiche transportiert, was Kunst transportiert, die von Menschen geschaffen ist. Und eigentlich glaube ich, dass wir Menschen da ein ganz gutes Gespür dafür haben und dass die Bedrohung am Ende nicht so groß ist durch KI, weil wir uns besinnen werden und darauf kommen, dass es ja sich eben anders anfühlt. Mhm. Und wie gesagt, da habe ich nur anekdotische Evidenz dafür bisher und auch nur aus meinem privaten Bereich und nur in Bezug auf Chatbots. Aber ich persönlich würde sagen, ich merke das schon deutlich, dass das abnimmt, dieses, boah, ich habe das Gefühl, da ist ja ein anderer Mensch, weil da fehlt halt doch was, und das wird klarer, je mehr man das macht.
es hat ja auch da wieder viel zu tun mit der Wahrnehmung von Raum und von Nähe, weil menschlicher Kontakt ja auch einen physischen Aspekt hat. Die Frage ist natürlich, wird auch die KI im Zweifel irgendwie eine Art von physischen Aspekt bekommen? Und ehrlicherweise, es scheint ja nicht nur anekdotisch zu sein, weil sehr viele Menschen gerade oder vermehrt Menschen Social Media beispielsweise den Rücken kehren. Das erste Mal seit weiß ich nicht wie langer Zeit, dass da Zahlen rückläufig sind, weil die Sorge einfach besteht, ja gut, da kommunizieren bald einfach nur noch KIs miteinander. Und dann ist man Teil einer Kommunikationskette, in der man eigentlich nur noch Konsument ist von im Zweifel KI-Content. Aber das Gegenbeispiel dazu, und da sind wir übrigens wieder beispielsweise in der Kirche, es gab ja auch schon Versuche, beispielsweise die Beichte oder pastorale Begleitung mit KI zu simulieren. Und es gab auch Versuche, psychologisch mit KIs zu arbeiten. Es gibt auch genug Beispiele für große psychologische Chatbots. Mhm. Menschen, die ChatGPT fragen, ob sie einen Ex-Partner nochmal anrufen sollen, die auch da in Dialog gehen, eine Art von Brainstorming vielleicht. Du, der schon vor sehr langer Zeit eine KI dazu gebracht hat, dass sie dir die Liebe gesteht. Also es scheint ja irgendwo ein Bedürfnis auch zu sein, diese Dinge auszuprobieren und dieses Gefühl von, ich brauche menschliche Nähe, da hinten anzustellen. Und dann, wenn man es immer mehr macht und es sich immer mehr verbessert, übernimmt das ja vielleicht auch einen Teil von unseres räumlichen und menschlichen Kommunikation. Denkst du nicht?
Also ich weiß, es gibt viele Menschen, glaube ich sogar, die sagen, hier, ich habe keinen Therapieplatz bekommen, ich spreche jetzt mit einem Chatbot. Und ja, wie du sagst, es gibt viele von diesen Tools, die Chatbots, die Therapie ersetzen sollen. Am Ende, glaube ich, gibt es halt verschiedene Bedürfnisse, die man in der Therapie sucht. Und ich glaube, dieses, lass uns mal brainstormen, bring mich mal auf die richtigen Fragen, ist es ja durchaus auch ein legitimer Ansatz, auch von manchen Therapierichtungen zu sagen, es geht hier darum, dass du selbst drauf kommst und ich helfe dir nur, die richtigen Fragen zu stellen, das Richtige zu reflektieren. Und das glaube ich, klar, das kann natürlich schon mit Chatbots auch gehen, ja, weil man vielleicht auf Fragen kommt, die man sich nicht sofort stellt. Und das ist auch nicht verwunderlich, dass Chatbots sowas haben, weil natürlich solche Sachen auch ganz, ganz viel in Trainingsdaten sind. Also Protokolle von Therapiesitzungen, Anleitungen, theoretische Beschreibungen von Therapieansätzen und Psychologie und so weiter. Also da gibt es ja gerade genug in den Trainingsdaten. Deswegen ist es nicht verwunderlich, dass Chatbots da auch einen ganz, sagen wir mal, vernünftigen Erfolg haben, Menschen zu überraschen mit Fragen, auf die sie selbst nicht gekommen sind. Mhm. Und dann ist es, glaube ich, auch okay. Aber ich glaube auch, dass man das halt erkennen muss als Userin und User, zu sagen, okay, das ist mein Bedürfnis, ist gerade einfach nochmal so ein bisschen Ping-Pong zu spielen. Und es geht mit einem Chatbot. Aber es gibt natürlich auch das Bedürfnis, eben mit einem echten Menschen zu tun zu haben. Und und am Ende, was daraus auch erwächst, aus diesem wir teilen mit Chatbots alle unsere Sorgen und Nöte, sind teilweise auch schlimme Folgen. Also jetzt gerade gab es einen Bericht von einem Jugendlichen, der sich umgebracht hat, nachdem ein Chatbot eben da zugeraten hat. Ja, also so, das kann natürlich auch zu ganz, ganz problematischen Outcomes führen, die man nicht übersehen darf.
Mhm. Ja, das ist interessant, weil natürlich auch ganz physische, ganz reale, nicht virtuelle, nicht digitale Aspekte dazu führen, dass man in eine Rolle kommt, in der KI so ausgeprägt ist, dass es eine Art von sozialer Struktur vielleicht ersetzen muss, weil man irgendwo alleingelassen ist. Das ist ja auch, auf einem größeren Kontext kann man ja auch sagen, dass Social Media, speziell Meta beispielsweise, ja viel in der Strategie auch darauf angelegt ist, zu sagen, wir vereinen Menschen nicht mehr, so wie wir es mit Facebook irgendwann mal gedacht haben, sondern eigentlich separieren wir sie eher. Wir bringen sie eher dazu, dass sie Dinge konsumieren, als dass sie sich miteinander vernetzen, und wir bieten ihnen dann beispielsweise über AI, Freunde oder wie auch immer, eine Möglichkeit an, diese Trennung oder diese Spaltung in Anführungszeichen, die wir da vorgenommen haben, irgendwie zu ersetzen. Also man ist ja auch so ein bisschen schutzlos manchmal gegen diese Entwicklung, weil da so viel passiert, was man selbst in dem Moment vielleicht gar nicht versteht.
Ja, wobei ich bin da tatsächlich nicht so pessimistisch. Also gerade hast du ja das Beispiel Social Media erwähnt und dass die Zahlen rückläufig sind. Und ich glaube, es ist noch nicht ganz klar. Es gibt noch keine kausalen Belege dafür, woran es eigentlich liegt. Aber meine persönliche Beobachtung ist schon auch, dass es einfach nicht mehr attraktiv ist, wenn man das Gefühl hat, das sind vor allem KI-generierte Inhalte. Es ist einfach nicht mehr interessant. Vorher war es klar, da sprechen Menschen miteinander und da hatte man auch einen interessanten Streit beobachten können oder auch Videos, ne? Auch so, die Wahrscheinlichkeit ist eben groß, dass bei jedem Einzelnen, was man anschaut, dass es eben KI generiert ist und damit hat es völlig den Reiz verloren. Und eigentlich glaube ich, dass das auch passieren wird jetzt mit so Chatbot-Interaktionen, mit Therapie-Chatbots, also mit all diesen Dingen. Und natürlich wird es trotzdem immer auch Menschen geben, die da verwundbarer sind und die da vielleicht nicht die Resilienz haben oder die Stärke, da wieder rauszukommen. Aber ich bin eigentlich optimistisch, dass wir als Gesellschaft da schon die richtigen Schlüsse draus ziehen oder eben merken, dass es auf keinen Fall Ersatz für Freundschaft oder Liebe oder Partnerschaft oder Familie oder eben andere Menschen ist.
Ja, es ist interessant, dass du das gerade sagtest, weil es geht viel darum, auch fasziniert sein zu wollen und Menschen sind sehr neugierig und deswegen, ich habe da auch gar nicht so einen pessimistischen Blick drauf. Kürzlich gab es ein Erlebnis, es gibt ja jetzt dann wieder wie jedes Jahr den guten alten Coca-Cola-Truck, der durch unsere Bildschirme fährt. Und ich glaube schon letztes Jahr und auch dieses Jahr hat Coca-Cola da keinen großen Hehl draus gemacht, dass das KI-generierte Videos sind, wie dieser Truck eben durch eine Gegend fährt, durch die Gegend fährt. Und ich finde,
ich stehe auf dem Schlauch. Wo fährt bei dir ein Truck über den Bildschirm? Ja,
du kennst doch den Coca-Cola-Truck, oder nicht?
Also vielleicht nicht.
Das gibt's ja gar nicht. Der Coca-Cola-Truck ist doch das Werbesymbol von Coca-Cola zur Weihnachtszeit. Den kennst du nicht? Ah, interessant. Und dann erkläre ich es dir kurz. Jedes Jahr zu Weihnachten fährt der Coca-Cola-Truck durch eine weihnachtliche Landschaft und meistens kommt der Weihnachtsmann da noch irgendwie mit rein und dann werden Coca-Cola-Flaschen in so einer weihnachtlichen Optik aus diesem Truck verteilt oder es gibt da irgendeine Geschichte, so eine werbliche Geschichte, die darum gesponnen wird. Und das sind dann Videos, wo einmal der Coca-Cola-Truck durch so eine winterliche Landschaft oder durch so eine Stadt irgendwie fährt. Das ist das Werbesymbol sozusagen von Coca-Cola. Jedes Jahr wieder zur Weihnachtszeit gibt es seit. Also ich würde mal vermuten, es gab ja auch mal diesen Mythos, dass der Weihnachtsmann eine Erfindung eigentlich ist von Coca-Cola, weil diese Werbung
gar nicht so abwegig.
Gar nicht so abwegig. Und seit einiger Zeit machen sie das eben diese Videos mit diesem Truck, KI. Und das Interessante daran ist ja eigentlich, jetzt wird nirgendwo in den vorherigen Videos sind die nicht wirklich durch eine winterliche Landschaft gefahren. Aber es musste eine extreme Arbeit gemacht werden, diese Illusion zu erstellen. Und ich habe bei mir bemerkt und das bemerke ich bei anderen Werbungen und Videos genauso. In der Sekunde, wo ich weiß oder selbst erkenne, dass es KI ist, ist diese Illusion für mich komplett gestorben. Weil ich denke, es ist eigentlich exakt dasselbe, was passiert, wenn jemand ein Filmset aufbaut und einen Truck da durchfahren lässt. Es ist dieselbe Illusion, aber in der Sekunde ist jegliche Faszination für das, was ich sehe, einfach gestorben. Weil ich denke, das ist nicht plastisch. Ja. Der Raum, der da gezeigt wird, der ist nicht echt.
Ja, es verliert wirklich den Wert. Ja, das finde ich schon auch verrückt. Nee, also mir geht es genauso. Also nicht mit dem Coca-Cola-Truck, weil den kenne ich ja nicht. Aber wie gesagt, mit aller Art von Videos, die ich so sehe, das ist, sobald man eben nicht mehr darüber staunen kann, wie das jetzt gemacht worden ist oder wie sie das geschafft haben, sondern sobald klar ist, ja, gern ist das alles KI-generiert, ist es nicht mehr interessant.
Ja.
Die Frage ist natürlich jetzt bei so Sachen wie Werbung, ich glaube, da spart man ja so viel Geld, wenn man die Werbung so macht. Also ich habe ein bisschen mit Sora rumexperimentiert, diese KI-Generierung von OpenAI, die ja gerade im Sora 2, glaube ich, immer noch nur Invitation-only ist und eigentlich auch nur in den USA funktioniert. Da gibt man ja nur einen Textprompt ein und dann macht die eben ein Video draus und ich habe so ein bisschen gespielt. Und da ist mir schon klar geworden, dass vermutlich schon, ich meine, die Verlockung ist riesig und Werbung wird das als erstes machen oder es ist ja auch schon so, solche Sachen eben KI zu generieren. Und das finde ich schon eine spannende Frage, ob das bei Werbung dann generell den Effekt hat, den du gerade beschrieben hast, weil dann wird vermutlich, wäre zumindest meine Hypothese, auch die Werbung an sich nicht mehr so gut funktionieren. Deine Lust auf Cola ist dann vielleicht auch nicht so groß wie sonst. Müsste man mal erforschen, was eigentlich genau im Gehirn passiert, ja, oder ob dein Gehirn halt sieht, boah, Cola, doch, ist geil. Irgendwie.
Ja, interessant, ja. Ja,
aber das ist schon eine spannende, offene Frage, finde ich, wie das dann weitergeht, weil bei Werbung, glaube ich, wird es den Schritt zurück nicht geben. Also klar wird es wahrscheinlich immer noch ein bisschen teure, aufwendige Werbung geben, wahrscheinlich von Marken, die sich selber irgendwie aufs Visier schreiben, wir sind hier die Wertigen, ja, bei uns nur Handarbeit, aber die allermeiste Werbung wird wahrscheinlich schon künftig KI-generiert sein.
Ja, die Frage ist halt immer, und das ist dann der rote Faden zu dem Thema Raum, das, was gezeigt wird, wenn der Raum da entscheidend ist, dann würde ich sagen, selbst in der Werbung ist immer wichtig, dass das ein echter Raum ist. Also dass das echte Räumlichkeiten sind, dass das ein echter Wald ist, ein echtes Meer, ein echtes Zimmer.
Lustigerweise, ja. Was ich gerade bemerke, dreht sich, kommen wir jetzt wieder bei dem Thema an, was ist eigentlich echt, was ist ein echter Raum?
Ja,
weil meine Hypothese stimmt. Ist ja nach meinen VR-Erlebnissen, dass ein virtueller Raum auch ein Raum ist. Ich glaube, es kommt eher auf die Menschen an. Vielleicht kann man einen virtuellen Raum nutzen, aber ich glaube, wichtig ist, dass echte Menschen beteiligt sind. Also das, ja, das, aber gut, gute Frage, ja, wenn jetzt der Cola-Truck quasi in einen virtuellen Raum fahren würde und da wären Avatare drin, bei denen man weiß, es sind aber echte Menschen.
Mhm. Ja, genau.
Ich glaube, es würde einen Unterschied machen, ehrlich gesagt. Ja, schon. Also, allerdings dann die Frage natürlich, wie man beweisen kann, dass es echte Menschen sind. Und dann geht es am Ende auch um Glaubwürdigkeit und Vertrauen wieder und so.
Fast eine Weiterführung dann von irgendeinem Greenscreen, der KI entwickelt.
Ja, genau. Genau, ja. Das akzeptieren wir ja auch, ne?
Also, das akzeptieren wir auch, ja. Zum Abschluss habe ich noch kleine Kategorien, die ich gerne mit dir besprechen würde, nachdem wir wirklich einen fantastischen Streifzug durch die Welt der KI gemacht haben. Und zwar ist da einmal die Kategorie Artikelleiche.
Oh Mann.
Und die Frage, welches Thema du vielleicht mal verfolgt hast, aber nie publiziert hast. Gibt es sowas bei dir?
Also es gibt eins, was aber noch nicht gestorben ist. Ich glaube, die anderen habe ich zu gut verdrängt. Also eine, aber wie gesagt, eine Artikelleiche in Anführungszeichen, die ich aber wieder beleben werde. Es liegt gerade in so einem, hat sich vielleicht einfrieren lassen oder so. Aber ich habe sehr, sehr ausgiebig zu ChatGPT und Medizin recherchiert und zu der Frage, kann ChatGPT wirklich helfen bei Krankheiten? Weil das ist wirklich eine persönliche Erfahrung. Ich schon finde, ich habe da manchmal ganz gute Ideen bekommen und ich weiß, es ist gar nicht ratsam und gar nicht schlau, OpenAI alles seine Leiden zu diktieren, ja, aber es ist halt immer noch ganz geschickt, also ein Erlebnis war im Ausland, ich verstehe die Sprache nicht, habe irgendwie, war gar nichts Schlimmes, aber musste halt zum Arzt und Medikamente nehmen und habe dann so einen Berg Medikamente in einer fremden Sprache, die ich nicht verstehen kann und dann habe ich einfach ein Foto gemacht und ChatGPT gefragt, was ist das, wie soll ich es einnehmen, hilft es, denkst du, es hilft gegen meine Symptome und so weiter und das hat echt geholfen, ein bisschen zu verstehen, was hier eigentlich passiert. So, genau. Und aus dieser Erfahrung heraus dachte ich, es kann schon passieren, dass so ein Chatbot, weil der eben in seinen Trainingsdaten ja große Mengen an interessanten Daten aus der Medizin hat und an Diagnosen und an Problemen, Beschwerden von Menschen und so weiter, dass der eben da Zusammenhänge knüpft, die Menschen nicht so einfach finden. Und dann habe ich einen Protagonisten gefunden tatsächlich, der genau so ein Thema hatte. Der hatte, es ist nicht so ganz klar, also sowas wie Long-Covid oder damit hat es angefangen, aber hatte irgendwie ein Problem, was ihn unerwartet müde und abgeschlagen gemacht hat. Also das klang wirklich so, als wenn der sich über viele Monate kaum aufstehen konnte und so weiter. Und natürlich, und dann, das ist ja oft bei solchen Sachen, Ärzte halt nichts gefunden haben. Und er genau, hat auch so einen Schwindel und so, also das sind ja auch so typische Dinge, wo es ultra schwierig ist, rauszukriegen, was eigentlich los ist. Und der ist auch von Arzt zu Arzt getingelt und es kam nichts raus. Und natürlich wächst die Verzweiflung und dann hat er irgendwann angefangen mit ChatGPT zu sprechen und hat dann auch die ganzen Diagnosen da immer reingeladen, die er bekommen hat. Also Blut. Und dann ging es irgendwann so, dass das ChatGPT meinte, okay, ich brauche jetzt noch diesen und jenen Blutwert. Geh bitte mal los, lass dich mal testen und gib mir den Wert. So. Und der hat dann halt angefangen, seine Ärzte zu überzeugen und gesagt, ich brauche hier dieses Ergebnis für meinen Chatbot. Und das hat, manche haben das tatsächlich bereitwillig mitgemacht. Oder ja, klar, haben die nur Dinge gemacht, die sie auch für am Rande sinnvoll gehalten haben. Aber er hat es halt selber gezahlt und so. Genau, aber am Ende hat er dann eine Diagnose, ich glaube nicht, nee, er hat nicht mal eine Diagnose, sondern einfach nur ein Medikament ausgespuckt bekommen von ChatGPT, wo es gesagt hat, versuch mal das. Und dann ist er wieder zu seiner Ärztin und hat gesagt, hier, ich möchte das und das war aber verschreibungspflichtig und so weiter und die war auch so ein bisschen skeptisch, aber hat dann gesagt, also gut, ja, weil sie sich wohl gut kennen schon und sie ihm vertraut und es auch jetzt wahrscheinlich nicht gefährlich war, hat gesagt, also gut, hier, probier's halt, hier ist ein Privatrezept und er hat das genommen und hat geholfen. Irre. Und das so, genau. Und das ist natürlich jetzt trotzdem, muss man echt aufpassen mit solchen Geschichten. Ein einmaliger Fall. Und das kann auch genauso gut an irgendwas anderem liegen. Ja, es kann auch einfach Zufall sein.
Vor allem gab es immer eine medizinische Betreuung im Rahmen
des. Und das ist wirklich auch wichtig.
Ja, genau. Ja. Es musste immer diesen Schritt gehen. Es musste nochmal jemand das feedbacken und da wird keiner.
Ja.
Also ich glaube, wenn ChatGPT gesagt hätte, ja, am besten Aderlass, dann wäre es schwer geworden, einen Arzt
zu finden. Und der Protagonist ist auch durchaus ein kritisch denkender, schlauer Mensch und so, ne? Und der hat auch gesagt, irgendwie, ich war für mich auch ein bisschen komisch, ne? Dann mit dem zuerst hinzugehen und zu sagen, hier, meine KI hat gesagt so, aber gleichzeitig war er halt verzweifelt genug, ne, weil es ging ihm wirklich schlecht. Aber klar, also genau, all diese Dinge, und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum der Artikel noch nicht fertig ist, weil das, ja, ich damit hadere, weil die Gefahr natürlich auch groß ist, dass man anderen verzweifelten Menschen so eine falsche Hoffnung macht, ja, mhm. oder dass man den Eindruck erweckt, KI kann das tatsächlich, aber es kann ja. natürlich, wie gesagt, genauso gut einfach ein einmaliger Fall oder ein Zufall sein, weil irgendwas, vielleicht hat er auch was anderes in seinem Leben gleichzeitig geändert und weiß es nicht. Und deswegen scheint es nur, als hätte das Medikament geholfen und so weiter. So. Aber deswegen, ja, also diese, deswegen überlege ich gerade noch, wie man das so aufschreiben kann, dass all diese Sachen mit abgedeckt sind. Und
ja, das ist sehr komplex. Brauche
ich. Und das Problem ist schon, dass Ärztinnen und Ärzte da nicht so gern drüber reden. Also ja, ich suche schon Ärztinnen und Ärzte, die eben das auch aus ihrer Sicht kommentieren, weil natürlich schon viele sagen, hey, die nutzen ja auch KI. Und das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass Ärzte und Ärzte Chatbots nutzen, ja, weil sie halt manchmal doch auch auf Ideen kommen, auf die sie selber nicht kamen. Mhm. Und weil natürlich, wie gesagt, die massenhaft Daten dahinter liegen, die schon diese Korrelationen und Zusammenhänge ja irgendwie auch ausdrücken. Ja. Aber es ist ein heißes Thema, deswegen ist es schwierig, da andere zu finden. Und deswegen, deswegen liegt ja noch in meiner Eistruhe die Recherche.
Ja, verstehe ich. Das ist nicht einfach. Ich bin sehr gespannt, was draus wird. Aber faszinierendes Thema.
Vielleicht komme ich dann, wenn ich das nächste Mal hier bin, vielleicht kann ich dann
dazu sagen. Genau, genau.
Ja.
Eva, das hat große Freude gemacht. Das war wahnsinnig interessant. Toll, dass du dich dir die Zeit genommen hast und dass du dabei warst im Forschungsbriefing. Ich fühle mich besser gebrieft. Es war wahnsinnig interessant.
Ja, gerne.
Und ich wünsche dir mit deiner Arbeit an den gregorianischen Gesängen ganz viel Freude und bin sehr gespannt auf die Erkenntnisse.
Ich fand es super interessant mit dir und auch, ich finde es so cool, dass wir dieses Musikthema so unverhofft gefunden haben. Ich habe ja nicht gewusst, dass du einen musikalischen Hintergrund hast. Richtig cool. Also,
ich finde es faszinierend. Ich bin jetzt schon sehr gespannt auf alles, was da kommt.
Jetzt muss ich mich noch tiefer reinknien, um die hohe Latte nicht zu reißen, die du gerade hochgehängt hast.
Betrachte mich nicht als Peer Review.
Ich schickst dir erst, wenn es veröffentlicht ist. Ja.
Ganz herzlichen Dank, es war eine große Freude.
Danke dir, mach's gut und bis zum nächsten Mal vielleicht.
Das ist Stand der Forschung und ihr hört das Forschungsbriefing.
Mein Name ist Jonas Ross und ich freue mich, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, das sind Sie auch beim nächsten Mal. Und wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann abonnieren Sie diesen Podcast und verpassen Sie keine der weiteren Folgen. Und noch besser, lassen Sie gerne eine Bewertung da. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Stand der Forschung. Ein Podcast von Zeit Advice und Studio ZX.